Ein herzliches Willkommen zur Spiritualitätssendung am Fest Verklärung des Herrn. Natürlich gibt der Festtag uns heute auch das Thema vor. Und so sprechen wir heute über die Verklärung Jesu, vom Licht der Liebe Gottes erleuchtet werden. Durch diese Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Der Berg Tabor, der liegt einen kleinen Tagesmarsch entfernt vor Nazareth. Er ragte einsam aus der Jezreel-Ebene hervor. Eigentlich kein sehr hoher Berg, aber die Silhouette ist auffällig, weil so regelmäßig wie ein Kegel und eben alleinstehend. Die biblische Erzählung über die Verklärung Jesu gibt den Namen des Berges eigentlich nicht an. Es ist da nur von einem hohen Berg die Rede, auf den Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus steigt. Aber man kann gut verstehen, warum die christliche Tradition schon sehr früh den Tabor als Ort für die Verklärung Jesu ausersehen hat. Er ist wirklich ein auffälliger Berg da in der Nähe von Nazareth. Auf den hohen Berg also steigt Jesus mit drei seiner Jünger, und zwar um zu beten. Für die Jünger wird dieses Gebet zu einem unvergesslichen Erlebnis. Sie sehen Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit und eigentlich auch so, wie wir ihn wohl einst im Himmel schauen werden. Im Neuen Testament steht ja nichts, was nicht auch für uns eine Bedeutung haben kann. Und so wollen wir uns in dieser Sendung besonders fragen, welches Licht dieses Fest auf unser Leben als Christen wirft. Wir sprechen darüber mit Pfarrvikar Rainer Hertheis aus Werding im Bistum Eichstätt. Herzlich willkommen, Vikar Hertheis.
Willkommen, Frau Fröhlich. Ich grüße auch Sie, liebe Hörerfamilie, Schwestern, Brüder im Glauben. Schön, dass wir heute an diesem Festtag der Verklärung des Herrn beisammen sein dürfen. Grüß Gott und guten Tag beisammen.
Vikar Hertheis, Sie waren bislang aus 5 Städten zugeschaltet. Sie sind jetzt umgezogen nach Werding. Das heißt, Ihre Kaplanszeit ist beendet, nicht wahr?
Genau, der Ort heißt Wemding. Wie wem gehört das Ding? Wemding. Es ist so, dass, genau, die Kaplanzeit ist beendet. Kaplan bedeutet, dass man beim Religionsunterricht, wenn man ihn noch hat, geprüft wird. Kaplan sein bedeutet, dass die Predigten vom Pfarrer immer wieder abgehört werden, ob das in Ordnung ist. Kaplan bedeutet, dass man noch zur Ausbildung in die Bistumshauptstadt immer wieder hin muss. Kaplan sein bedeutet, dass man noch eine zweite Dienstprüfung ablegen muss. Das ist Kaplan sein. Diese Zeit ist nun beendet. Jetzt bin ich versetzt worden in die Pfarrei Wemding. Das ist im Südwesten des Bistums Eichstätt. Bin aber nicht der Pfarrer der Stadt Wemding. Der heißt Wolfgang Gebert. Ich bin praktisch so etwas wie sein Kaplan, sein Mitarbeiter, aber es nennt sich Vikar, praktisch einfach ein Priester mit allen Ausbildungen, die er beendet hat, aber halt noch nicht hauptverantwortlich.
Mit Ihnen, Vikar Hertheis, über Themen zu sprechen, die mit Sehen, mit Licht, mit Schauen zu tun haben, ist immer besonders spannend, denn Vikar Hertheis ist blind. Ich frage mich allerdings, Vikar Hertheis, ob in diesem Fall dadurch nicht so Sie nicht da sogar einen kleinen Vorteil gegenüber uns haben, weil Sie das innere Schauen eher gewöhnt sind als wir.
Richtig. Zunächst muss ich aber sagen, meine Blindheit ist nicht von Geburt an. Ich habe eine Stoffwechselstörung der Netzhaut, sodass meine Blindheit langsam Jahr für Jahr immer schlimmer wurde. Also vom sehenden Menschen zum blinden Menschen langsam Stück für Stück immer weniger Sehkraft, sodass ich die Sonne und den Regenbogen und das Glänzen des Lichtes auf dem Wasser alles noch kenne, aus meiner Jugendzeit, wo ich noch gesehen habe. Aber das geistige Licht, das Licht der Liebe, das Licht Jesu, ist sogar manchmal besser vor dem geistigen Auge zu sehen, denn es heißt, er ist heller als die Sonne, strahlender als das Licht, und von daher ist es ganz gut, wenn man manchmal zum Meditieren, zum Betrachten und Beten die Augen schließt und sich die geistige, unsichtbare Welt vorstellt. Da haben Sie recht, Frau Fröhlich, das ist manchmal sogar einfacher, als dann vom sehenden Auge oft abgelenkt zu werden von den Reizen dieser Welt, die manchmal kein himmlisches Licht sind.
Aber es ist schon ein Unterschied, sagen Sie, wenn man einmal gesehen hat und diese ganzen Bilder natürlich dadurch anders nochmal vor Augen hat. Jetzt noch ganz kurz zu Ihnen. Sie sind von der Ausbildung her auch Musiklehrer und sind dann haben den Priesterweg eingeschlagen, sind dann seit 2006 Priester und nun eben Vikar, Pfarrvikar in Wemding. Wir werden gleich jetzt Ihre Betrachtungen hören zum Thema dieses Tages, das heißt Verklärung Jesu, vom Licht der Liebe Gottes erleuchtet werden. Vikar Hertheis wird sich dann am Bibeltext so entlang bewegen und wir hören deshalb zunächst den Text des Evangeliums, bevor wir Ihnen, wie Karl Hertha es dann zuhören. Also ich nehme nun den Evangeliumstext aus Matthäus, das ist der für den heutigen Tag vorgesehene Text aus dem 17. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Und nun hören wir die Betrachtung dazu von Pfarrvikar Hertha aus Wemding.
Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, Geliebte im Herrn. Die Liebe ist ein wichtiges Wort, gerade in unserer Zeit, wo es so viele Menschen gibt, die einen Hunger in ihrer Seele nach Liebe haben. Warum auch immer. Die einen, weil die Eltern keine Zeit für ihre Kinder hatten, die anderen, weil sie verletzt worden sind, die nächsten, weil sie unter Mobbing leiden, andere, weil sie ständig abgelehnt werden. Verschiedene Gründe gibt es, warum die Seele, warum der Mensch danach lechzt und einfach danach sehnt, danach sucht, geliebt zu werden, einen Menschen zu haben, der sich an einem freut. Und diese Quelle der Liebe ist alleine Gott selbst. Klar drückt sich die Liebe Gottes durch den Menschen aus, aber ich darf mit einer Bibelstelle beginnen, die wir im 1. Johannesbrief lesen, nämlich im 4. Kapitel, 1. Johannes 4, Vers 8. Da lesen wir, ich zitiere, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Also wie gesagt, hier haben wir schon mal ein wichtiges Stichwort, die Quelle der Liebe ist Gott. Und diese Liebe hat damit zu tun, dass ich Gott erkennen kann. Wenn ich Gott nicht erkannt habe, kann ich auch nicht lieben. Und das ist ja genau bei der Verklärung des Herrn der Fall. Jesus zeigt sich da, offenbart sich, also Sohn Gottes, als einer, der in die Herrlichkeit des Himmels gehört. Die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, erkennen ihn als oder sehen ihn als den, der er wirklich ist. Also, wenn wir noch ein Wort Vers weiterlesen, 1. Johannes 4, Vers 9, dann heißt es da, die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Also die Liebe hat mit dem Sohn Jesus Christus zu tun und damit mit Gott. Und diesen Gott, diesen Jesus Christus, sollen wir erkennen. Dann sind wir in der Liebe Gottes geborgen, dann sind wir da verankert, wo die Quelle wahrer Liebe ist. Und von daher passt diese feste Verklärung Jesu genau dazu, dass wir tiefer eintauchen dürfen in diese Liebe Gottes und einmal schauen, was können wir im Alltag heute machen, um ein bisschen ins Licht dieser Liebe zu rücken, um ein wenig mehr von himmlischer Liebe, von Glückseligkeit zu erfahren, um da uns damit beschenken zu lassen. Gehen wir doch genau hinein, wie es Frau Fröhlich schon gesagt hat, in den Bibeltext Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, das in diesem Lesejahr heuer dran ist, im Jahr 2014. Da heißt es gleich im Vers 1, 6 Tage danach. Aha, Also, um so eine Verklärung zu erleben, um so ein Geschenk der Liebe Gottes bekommen zu können, braucht es ein Davor. Jedes Wort ist in der Heiligen Schrift wichtig. Es kommt also auf das drauf an, was davor ist, denn danach kommen dann die großen Geschenke Gottes. Jetzt schauen wir also mal, nach welchem Ereignis kam denn diese Verklärung? Was muss denn da zuvor erfolgen? Und das sehen wir natürlich, wenn wir Matthäus Evangelium 16. Kapitel nehmen, also ein Kapitel zuvor. Ich darf es mit ein paar wenigen Schlagworten umreißen, um zu sehen, in welchen Rahmen hinein eine Verklärung geschieht, was sozusagen das Fundament ist, die Basis, auf die drauf Gott so ein Geschenk seiner Liebe geben kann. Da haben wir zum Beispiel das Thema, für wen halten die Leute den Menschensohn? Wie wir es eben im 1. Johannes 4 schon gehört haben. Es kommt darauf an, diesen Jesus klar zu erkennen, wer der wirklich ist. Also um von Jesus beschenkt zu werden, ist es gut, wenn wir uns auch mit ihm beschäftigen, wenn wir uns die Frage stellen, für wen halte ich denn den? Wer ist denn der für mich? Und es geht aber nicht nur um Jesus als Fundament, als Grundlage für eine Erfahrung der Liebe Gottes, sondern auch um seine Kirche. Zum Beispiel hören wir da in diesem Matthäus 16, dass Petrus auch seine Berufung bekommt, nämlich du bist Petrus und auf dieses Fundament werde ich meine Kirche bauen. Also Grundlagen, Fundament für eine Verklärung, um sie zu erfahren, um in die Liebe Gottes eintauchen zu können, ist Jesus Christus, wer der ist, und seine Kirche und das Petrusamt und seine Vollmachten. Auch das steht nämlich vor der Verklärung dort, das sagt nämlich Jesus, was du, Petrus, auf Erden binden und lösen wirst, wird auch im Himmel gebunden und gelöst sein. Es geht also wirklich um Jesus Christus, um seine Kirche, um das Petrusamt, um den Heiligen Vater und um die Vollmachten, die der Papst und die Bischöfe und die Priester haben. Das ist so die Grundlage dafür. Und allgemein geht es noch um Berufung, wo nämlich Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Das sind so die Themen, die gut sind, wenn wir beschließen, also wir wollen diesem Jesus nachfolgen, wir wollen ihm begegnen in seiner Kirche und wir wollen ihm begegnen im Petrusamt und in den Vollmachten des Priesters und selbst unser Kreuz auf uns nehmen und dem Herrn nachfolgen. Das ist so das, was das Fundament ist, was als Grundlage dafür da ist, was Jesus zuvor gesagt hat, bevor dann die große Erfahrung der Liebe Gottes, das Licht der Verklärung, auf die Menschen zukam, sprich geschenkt wurde. Das also mit dem 6 Tage danach. Jetzt wissen wir, wonach. Gehen wir nun einen Schritt weiter hinein, weiter in Matthäus 17. Da haben wir, Matthäus 17, 1, das Zitat, und Jesus führte sie auf einen hohen Berg. Es braucht also nicht nur ein Wissen über Jesus, seine Kirche, das Papstamt, die Vollmachten der Priester und die Nachfolge und die Vollmachten der Priester, sondern es braucht auch, damit wir eintauchen können in die Liebe Gottes, in die Verklärung, in die Schönheit des Himmels, in die Herrlichkeit, in die Glückseligkeit, in die Liebe Gottes, braucht es auch einen ganz bestimmten Ort. Es ist eigentlich ganz gut, dass der Name nicht da steht. Wir wissen aus der Tradition, dass es der Berg Tabor war, aber der Name steht eben genau nicht in der Bibelstelle drin, weil immer wenn kein Name dasteht, dann kann man das erweitern auf jeden Berg oder auf etwas, das diese Rolle, die Funktion des Berges ausübt. So wie zum Beispiel der Lieblingsjünger unter dem Kreuz steht auch nicht dort, dass da Maria und Johannes unter dem Kreuz standen, sondern nur der Jünger, den Jesu liebte. Oder bei den Emmausjüngern steht auch nur immer ein Name dort und der andere fehlt. Also immer wenn ein Name fehlt, dann ist das offen für das, was wir in unserem heutigen Alltag da einsetzen können. Und so wollen wir einmal schauen, was heißt denn Berg? Wo sind denn solche Orte, wo wir der Liebe Gottes begegnen können, wo wir vom Licht der Liebe erleuchtet werden können, wo wir seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Kraft, seine Herrlichkeit, sein Licht, seine Liebe, seine Freude, seine Seligkeit, sein Glück erfahren können. Das ist es doch, wonach wir alle lechzen und sehnen, was wir uns alle wünschen. Ach, wäre schön, wenn wir da dabei gewesen sein hätten können, wo Petrus, Jakobus und Johannes waren. Wir dürfen so etwas wieder erfahren, wenn wir uns so einen Ort wie einen Berg aussuchen. Ich habe ein paar Bibelstellen zusammengeschrieben, die uns zeigen, was heißt es denn, wenn da vom Berg die Rede ist. Gehen wir einmal in einige Bibelstellen hinein, was es heißt Berg. Wo müssen wir denn da hingehen, wenn wir auf so einem Ort sein wollen, dass auch wir so eine Verklärung, ein Eintauchen in die Liebe Gottes erleben wollen? Das erste ist nach Matthäus 5. Kapitel, das ist also die Bergpredigt, heißt es da, und Jesus stieg auf einen hohen Berg und begann dort zu lehren und zu sprechen. Das heißt also, der Ort, wo Jesus zu reden begann und die Menschen lehrte, so heißt es dann. Er begann zu reden und lehrte die Menschen. Also überall da, wo wir etwas von Gott hören, wo wir gelehrt werden, dort ist so ein Berg. Das kann sein, dass wir jetzt vor Radio Horeb sitzen und dort eine Lehre anhören. Das kann sein, dass wir eine gute CD hören, den Katechismus lesen, die Bibel lesen, eine gute Predigt hören. Überall, wo Jesus durch seine Diener oder auch durch katholische Medien zu uns sprechen, wo wir gelehrt werden, da ist so ein Ort, da ist so ein Berg, da können wir eintauchen in die Liebe Gottes. Ein zweiter Ort, wo so ein Berg ist, das ist Matthäus 14, 23, da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Das heißt, Berg ist der Ort, wo ich meine Gebetszeit halte. Das kann meine Gebetsecke sein, das kann eine Kirche sein, das kann ein Bänklein draußen vor dem Martal sein. Irgendwo, wo ich bete, wo ich Zeit mit Gott verbringe und einsam. Also nicht dort, wo die große Gemeinschaft ist, wo die große Masse im Rummel zusammenströmt hier, sondern Berg ist das, wo ich mal ganz in die Stille gehe, nur mit Gott in Verbindung trete. Das ist das, was Berg auch ist. Schauen wir noch einmal weiter. Ein dritter Punkt, was Berg ist, das ist Matthäus 15, 29. Da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich. Da wurden viele Kranke zu Jesus gebracht und er heilte sie. Also, Berg ist der Ort, wo ich Gottes Gegenwart erfahre, indem ich seine Taten sehe. Ich denke da besonders an Marienwallfahrtsorte, wo Tieftafeln hängen, Maria hat geholfen, oder es kann auch ein Paralimonial sein, zum Beispiel ein Herz-Jesu-Ort, wo dann dort steht, das Herz Jesu hat geholfen. Also Orte, wo einfach auffällig ist, dass dort die Kraft Gottes so stark da ist, dass auch körperliche Heilungen geschehen. Also einmal der Ort Berg ist das Wort Gottes, Berg ist der Ort, wo ich in der Einsamkeit mit Gott spreche, Berg ist der Ort, wo ich sagen kann, hier sind schon Wunder geschehen, hier hat Gott schon Zeichen getan, hier tut Gott Heilung und Wunder, hier handelt der Herr, hier können Menschen bezeugen, mir ist geholfen worden, auch körperlich. Das ist auch ein Berg. Ein vierter Punkt, was ein Berg ist, wo wir also die Liebe Gottes erfahren, nach Matthäus 28, 16 bis 20, sprich die letzten vier Verse von Matthäus 28, da lesen wir, da ging Jesus auf den Berg, da gingen Petrus und die Jünger gingen auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte, also ein Ort, auf dem der Herr selbst hinweist. Und dann jetzt kommt Matthäus 28, Vers 17, da heißt es, die Jünger fielen vor Jesus nieder. Also, Berg ist hier, nach Matthäus 28, der Ort der Anbetung, wo ich vor ihm niederfalle. Das mag in einem Kloster ein Oratorium sein, eine Anbetungskapelle, das mag eine Stunde der eucharistischen Anbetung sein, wo das Allerheiligste ausgesetzt ist, das mögen eucharistische Prozessionen an Wallfahrtsorten sein, das mag einfach nur ein Tabernakel sein, einer Kirche oder natürlich eine heilige Messe, wo ich auf den Wandlungsworten auch Jesus real, präsent, wirklich anwesend anbeten kann. Und dann heißt es ja da auch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also klarer Hinweis auf Tabernakel, Eucharistie, Anbetung. Auch das ist Berg. Und wie viele Menschen haben schon erfahren bei der Anbetung, wie geliebt sie sind? Dann haben wir noch einen kurzen Punkt, was Berg heißt, nämlich In Markus 3,13, da heißt es, da stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte. Also Berg ist auch ein Ort, wo wir eine Berufung spüren, wo wir irgendwie merken, Gott gibt uns einen Impuls, wozu er uns brauchen kann, was er für einen Auftrag für uns hat. Vielleicht kennen Sie so einen Ort, wo Sie schon gespürt haben, Mensch, es wäre doch gut, wenn ich dies oder jenes Amt in der Kirche irgendwie ausüben würde. Also der Ort, wo die Berufung ist, auch das ist Berg. Ein vorletzter Punkt noch, was Berg bedeutet, nämlich nach Johannes 6, 3, Johannes 6. Kapitel, da heißt es, Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Und dann kommt die große Brotrede, erst das Brotvermehrungswunder und dann am Ende geht er im 6. Kapitel vom Johannesevangelium auf die Eucharistie ein. Also noch einmal ein klarer Hinweis. Berg hat immer mit Eucharistie zu tun, mit Anbeten zu tun, mit Berufung zu tun, mit Orten der Kraft, wo Jesus Wunder tut. Das ist so der Ort, der mit Berg zu tun hat. Ganz am Ende könnte man noch kurz erwähnen, Lukas 22, 39, Lukas 22, 39. Das ist der Ölberg, wo Jesus gebetet hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen, wenn es sein darf, dann nimm diesen Kelch von mir. Berg ist also auch der Ort, wo ich meine Klage zu Gott bringen kann, wo ich ihm alles sagen kann, was mir am Herzen liegt und wo ich um seinen Willen bete. Das sind so die Punkte gewesen, es waren genau 7, was Berg so heißt, wo ich Gott begegne. Wir wollen nun ein wenig, während wir Musik hören, darüber nachdenken, ob wir solche Orte kennen, wo wir der Liebe Gottes nahe sind, wo wir Jesus anbeten können, wo wir ihn hören dürfen, wo wir ihn im Sakrament begegnen, wo Berufungen geschehen, wo Heilungen geschehen. Überlegen wir kurz während einer kleinen Musik, ob wir so einen Ort kennen, den die Bibel mit Berg bezeichnet und wo wir da hingehen könnten, um der Liebe Gottes zu begegnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, geliebte im Herrn, wir haben eben in einem Lied gehört, schön ist die Sonne, schön ist der Monde, schön sind die Sterne, schön sind die Blumen, schön sind die Menschen, aber schöner ist unser Herr Jesus Christus. Das passt genau zum Fest der Verklärung des Herrn, das wir heute haben. Mit Matthäus 17 beschäftigen wir uns heute, dass einfach Jesus auf einem Berg seine Herrlichkeit, seine Schönheit gezeigt hat. Und gezeigt, da sind wir genau beim richtigen Stichwort, denn Matthäus 17, Vers 2, da steht, er wurde vor ihren Augen verwandelt. Es kommt also auf die Augen an. Die sind zwar bei mir persönlich jetzt als Vikarhärte als blind, ich kann sie nach außen nicht mehr benutzen, aber die meisten von Ihnen, liebe Hörer, können sie benutzen. Und deswegen ist es gut, sich einmal damit zu beschäftigen, was denn unsere Augen dazu beitragen können, dass wir diesem Licht der Liebe Gottes, dass wir eintauchen, dass wir diesem Licht der Liebe Gottes begegnen, dass wir von der Liebe Gottes ummantelt, ja, eingehüllt werden. Was soll man denn also mit den Augen sehen, um der Verklärung Jesu, seiner Schönheit, seiner Liebe, seinem Glück, seiner Freude, seiner Seligkeit, um dem allen begegnen zu dürfen? Schauen wir einmal, was wir da sehen können. 4 kleine Punkte. Zum einen nach Matthäus, Evangelium 11. Kapitel, Vers 4, Matthäus 11, 4, da sagt Jesus, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht, nämlich Blinde sehen und Lahme gehen. Also es ist wichtig, seine Sinne, seine Augen auf die Wunder Gottes zu richten. Vielleicht kennen Sie jemanden, der sagt, er hat eine Gebetserhörung erlebt, er hat eine Heilung erlebt, Gott hat hier und da dabei geholfen. Dann ist es gut, seine Sinne darauf auszurichten. Vielleicht auch mal die ganzen Wunder der Kirche anzuschauen, was geschehen in Lourdes für Wunder am Ort der Kranken, welches Wunder haben die einzelnen Seligen und Heiligen vollbracht. Eine Anna Schäffer zum Beispiel ist eine Heilige in Deutschland, hat ein Wunder der Seligsprechen, ein Wunder der Heiligsprechen gebraucht, Johannes Paul II. Es ist wirklich interessant, einmal hinzuschauen, was sind das für Wunder. Da können wir eintauchen ins Licht der Liebe Gottes, wenn wir seine Wunder anschauen, das Wirken seiner Liebe. Ein zweites, wofür wir die Augen benutzen dürfen, um dem Licht der Liebe begegnen zu dürfen, um einzutauchen ins Verklärungslicht, ins Taborlicht, ins Licht der Seligkeit der Liebe. Hier ist es wichtig, dass die fehlende Liebe zu Gott oft mit Glaubenszweifeln zu tun hat. Das dürfen wir wissen. Wenn wir zweifeln an Gott, kann die Liebe zu ihm gar nicht zu unser Herz kommen. Deshalb ist es wichtig, auf Lukas 24, 38 zu schauen. Da sagt Jesus, warum habt ihr solche Zweifel an meiner Auferstehung? Ich bin es selbst. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Also, Jesus wirklich anschauen, sei es vor einem Kreuz zu stehen mit einem schönen Korpus daran, sei es vor einem barmherzigen Jesusbild zu stehen, sei es vor dem Bild vom Grabtuch von Manopello oder dem anderen Turiner Grabtuch zu stehen, sei es vor einer Christus-Ikone zu stehen, Jesus wirklich einmal anzuschauen, als Mensch mit Fleisch und Knochen, ihn zu betrachten, um dann zu sehen, er lebt, er ist wirklich da, es gibt ihn. Denn Christus ist das Abbild des Lebendigen, das Ebenbild des lebendigen Gottes. Und wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den Vater. Also sieht die Liebe, und Gott ist die Liebe. Deshalb haben die Augen sehr wohl was damit zu tun, wie ich in die Liebe Gottes eintauchen kann, indem ich Christus anschaue. Ein dritter Punkt, was die Augen noch sehen sollten, um dem Licht der Liebe Gottes zu begegnen, das hat mit Johannes 1,29 zu tun. Johannes 1,29, da sagt Johannes, seht das Lamm Gottes. Und was das Lamm Gottes ist, das wissen wir alle, es ist die Eucharistie. Es ist der Jesus, der sich am Kreuz hinopfert, der sich hinschenkt, dem Vater, für uns, stellvertretend für unsere Sünden, wird er der Sündenbock, wird er das geopferte Lamm, so dass wir leben können in Fülle, opfert er sich dem Vater im Himmel für uns auf. Und das ist die heilige Messe und die Anbetung. Deshalb sollen wir da hinschauen, wenn der Priester die verwandelte Hostie, den Leib Christi, hochhebt und sagt, seht das Lamm Gottes. Wenn wir da hinschauen, werden wir auch verwandelt in seine Liebe. Und am Ende noch ein kleiner Punkt, was wir nicht so anschauen sollten, nämlich Matthäus 5,29, da sagt Jesus, wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus, es ist besser, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib verloren geht. Dazu muss man bedenken, Matthäus 6,22, wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell. Also, es kommt schon darauf an, dass das Auge sich manchmal schließt beim Beten, dass wir nicht abgelenkt sind von dem, was im Internet, am Computer, am Fernsehen alles flimmert, was die Werbebranche alles darbietet, was irgendwelche sexuellen Reize anbieten, was der Alltag so alles anbietet, was alles am Schreibtisch herumliegt. Es ist gut, hin und wieder mal die Augen zu schließen und nur sich Christus vorzustellen oder auf ihn selber zu schauen, um nicht abgelenkt zu werden, denn sonst wird der Liebe Gottes oft auch ein Riegel vorgeschoben. Als wir merken, das ist auch wichtig für unser Auge, dass es manchmal sich vor Sündigem verschließt, sich enthält und entweder auf Christus schaut oder einfach mal mit geschlossenen Augen betet. Große Meditationsmeister wünschen das ja, meditiere, betrachte, bete mit geschlossenen Augen und schau auf dein inneres Licht, auf die wahre Liebe. Das ist so das Auge, wenn es dann in der Bibel geheißen hat, vor seinen Augen wurde Jesus verwandelt zu Matthäus 17. Schauen wir noch weiter, Matthäus 17,2, da steht noch ein interessanter Aspekt darin, der uns helfen kann, diesem Licht der Liebe, also seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit, seinem Glück, seinem Frieden, seiner Freude, seiner Seligkeit zu begegnen. Und das ist ja genau dieses Verklärungslicht. Hier lesen wir in Matthäus 17, das Gesicht von Jesus leuchtete wie die Sonne. Schauen wir einmal, was das heißt, leuchtete wie die Sonne. Am besten würde ich ja nach diesem Vortrag einen Hinweis an die Regie. Nach diesem kleinen Punkt können wir vielleicht das Lied Sonne der Gerechtigkeit gleich hören, weil das besser dahin passt. Soweit ein kleiner Hinweis. Also, leuchte wie die Sonne. Schauen wir kurz, was das für uns bedeutet, für unseren Alltag von heute. Dazu brauchen wir Matthäus 13, 43. Da steht, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Aha, also die Gerechten leuchten wie die Sonne, deshalb Sonne der Gerechtigkeit. Schauen wir mal, was der Kontext dazu ist. Worum geht es denn da genau, wenn die Gerechten in der Sonne leuchten werden? Es geht um ein Kleines vom Himmelreich, Matthäus 13 sind Himmelreichgleichnisse. Und da geht es um den guten Samen, das ist der Weizen, der kommt davor. Das sind die Söhne des Reiches Gottes. Und nach Matthäus 13, Vers 40 werden am Ende der Welt die Söhne des Reiches Gottes am Ende wie die Sonne leuchten. Also diejenigen, die die Söhne des Reiches sind, die werden am Ende wie die Sonne leuchten, in der Sonne der Gerechtigkeit. Deshalb wollen wir mal schauen, was wir tun sollen, damit wir dieser Sonne der Gerechtigkeit hineinkommen. Schauen wir einmal weiter in Matthäus 13, 43, habe ich schon gesagt. Die Gerechten werden wie die Sonne leuchten. Nun wird es interessant, denn genau Elia wird als ein solcher Gerechter in der Bibel dargestellt. Nämlich auf dem Berg von Tabor, auf dem Verklärungsberg, ist Elia auch da. Und wenn wir ins Jakobusbrief, Jakobusbrief 5, 16 hineinschauen, dann heißt es da, ich zitiere, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Und Vers 17 in Jakobus 5, Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es soll nicht regnen. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Und Jakobus 5, 18 weiter. Und Elia betete wieder. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte Früchte hervor. Soweit die Bibelstelle in Jakobusbrief 5. Wir sehen also, Elia ist einer, der ganz wie die Sonne leuchtet. Elia ist einer von diesen Gerechten. Nochmals zum Jakobus 5, Vers 16. Jakobusbrief 5, 16. Es geht ja darum, dass wir diese Gerechten wie Elia dringend als Fürbitter brauchen. Denn da heißt es, betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet und viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Das heißt, wir brauchen diejenigen, die in der Sonne der Gerechtigkeit bereits leuchten, die Gerechten sind, als unsere Fürbitter. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Und Elia ist ein solcher Gerechter. Ja, all die Seligen und Heiligen der gesamten katholischen Kirche sind solche Gerechten, die im Licht der Liebe Gottes leuchten, in der Sonne der Gerechtigkeit, die aufgemögen in unserer Zeit. Also wir merken ganz eindeutig, um ins Licht der Verklärung zu kommen, um ein wenig vom Taborlicht abzubekommen für unser Leben, um ganz in der Liebe Gottes baden zu können und total erleuchtet zu werden vom Licht der Liebe, brauchen wir das inständige Gebet der Gerechten, die wie die Sonne leuchten. Und das sind unsere Heiligen. Und zwei von diesen Heiligen, nämlich Mose und Elia, interessanterweise genau Elia, reden ja in Matthäus 17, Vers 3 mit Jesus. Wir sehen, es ist ganz wichtig, dass wir auch die Heiligen dabei haben. Überlegen wir uns nun, während wir ein paar Takte Musik hören, ob auch wir unsere Augen dazu benutzen, um auf die Wunder Gottes zu schauen, um auf Jesus zu schauen. Überlegen auch wir, ob wir uns auch immer wieder mit den Heiligen beschäftigen, ob wir eine Beziehung mit ihnen pflegen, ob wir sie immer wieder anrufen und sie in unser Leben mit ins Boot nehmen. Denken wir kurz darüber nach.
Die Verklärung Jesu, vom Licht der Liebe Gottes erleuchtet werden, das ist unser Thema heute in der Spiritualitätssendung. Wir hören dazu Gedanken von Pfarrvikar Rainer Hertheis aus Wemding im Bistum Eichstätt.
Geliebt im Herrn, Brüder und Schwestern, Glauben, wir sind eingetaucht in das Licht der Liebe Gottes, das die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung geschenkt bekommen haben. Und wir schauen, wie auch wir da eintauchen können in dieses Licht. Und das soll nun das wichtigste Wort sein, denn wenn wir Matthäus 17, Vers 2 noch einmal schauen, dann lesen wir da: Seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Und wir wollen nun schauen gemeinsam, wie können wir heute diesem Licht begegnen? Wie können wir eintauchen in die Quelle der Liebe? Was heißt das, wenn da vom Licht die Rede ist? Schauen wir doch einmal, was die Bibel meint, wenn sie da vom Licht spricht. Es geht mit Sicherheit nicht um eine Glühbirne, die an die Decke geschraubt ist. Das könnte man auch ganz einfach mit Licht bezeichnen. Schauen wir dazu Johannes Evangelium ins erste Kapitel, Johannes Evangelium 1, Vers 9. Da steht: Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und einige Verse weiter, Johannes 1, 12 steht: Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Also Licht und Licht aufnehmen hat etwas mit Kind Gottes sein zu tun. Und Kinder Gottes werden wir durch die Taufe. Das lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 27. Galater 3, 27 lautet: Ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Soweit. Fassen wir kurz zusammen. Fazit ist hier, alle drei Begriffe gehören zusammen, nämlich das Gewand, das Licht und Christus. Das Gewand legen wir an bei der Taufe, dann haben wir ein Gewand des Lichtes an, ein Gewand, das Christus ist. Das Licht gehört dazu und Christus ist selbst dieses Licht. Wenn wir ihn aufnehmen, werden wir vom Licht der Liebe geleuchtet. Also das Licht ist eine Person, keine Energie wie in der Physik, die man mit der Einheit Lux misst, sondern es ist eine Person, die Jesus Christus heißt, und die lege ich als Gewand an bei der Taufe. Und wenn ich ihn immer wieder aufnehme und annehme als Herrn, mich mit ihm beschäftige, mit ihm spreche, das ist die Quelle des Lichtes. Dann schalte ich praktisch den Lichtschalter ein, damit das Licht der Liebe Gottes in mir leuchtet. Und interessanterweise leuchtete ja nach Matthäus 17, 2 genau das Gewand. Das Gewand leuchtete wie Licht. Also Christus als Gewand anlegen durch die Taufe oder die Tauferinnerung, indem wir Weihwasser nehmen. Schauen wir, was weiterhin zum Licht führt, neben der Tatsache, dass ich Jesus wie die Taufe annehme, dass ich den Taufbund jeden Tag vielleicht bete, ich widersage dem Bösen, ich glaube an dich, guter Gott. Das ist so das Gewand anlegen, die Entscheidung für den Herrn, mit dir will ich leben. Das bedeutet ins Licht der Liebe Gottes eintreten. Es gibt noch ein paar weitere Punkte, was es bedeutet, von diesem Licht erleuchtet zu werden, dass nicht nur unser Gewand wie Licht leuchtet, sondern dass wir von innen heraus von ganzer Liebe Gottes durchströmt, durchdrungen werden, dass Glück, Segen, Heil, Friede, Liebe, Freude in unserem Herzen wohnt, dass auch wir ganz in der Herrlichkeit Gottes baden können. Das meint ja Licht. Leuchten hell wie das Licht. Ein weiterer Punkt ist, um dieses Licht in uns zu haben, ist Johannes 3, Johannes Evangelium 3. Kapitel und hier der Vers 21. Hier heißt es: Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Man sieht, es kommt tatsächlich auf die Taten an. Auch was ich tue, hat damit zu tun, ob ich vom Licht der Liebe erleuchtet werde oder ob ich mehr in der Finsternis dieser so depressiv geprägten, hasserfüllten Welt bade und ob ich eintauche ins Meer der Liebe Gottes. Das sieht man auch einige Verse zuvor, nämlich im Johannesevangelium 3. Kapitel, Vers 19. Da heißt es: Die Menschen liebten die Finsternis, denn ihre Taten waren böse. Also, böse Taten ist Finsternis, gute Taten, sprich Werke der Nächstenliebe, sind Licht. Und probieren Sie es mal aus. Beschenken Sie mal irgendjemand mit ein wenig Liebe. Zuwendung, ein gutes Wort, eine liebe Tat, ihm was schenken, was mitbringen, für jemand da sein, für jemand Zeit nehmen, jemand helfen. Sie werden selbst noch mehr von der Liebe Gottes erleuchtet werden, als der, dem Sie helfen. Die guten Taten sind Licht. Und Licht ist Liebe, Licht ist Glück, Licht ist Herrlichkeit Gottes. Auch das war ein Punkt, wie wir dem Licht der Liebe Gottes begegnen dürfen. Schauen wir weiter, wie man Licht wird. Noch ein Punkt. Lukas Evangelium 2, Vers 32, da heißt es, Jesus ist das Licht, das die Heiden erleuchtet. An diesem Bibelvers merkt man, die Heiden sind die Dunklen, also der Unglaube. Der Glaube jedoch ist das Licht. Steht so auch im Johannesevangelium 12, Vers 36. Da steht, solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt ihr an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Also der Glaube ist etwas Entscheidendes, um in der Liebe Gottes zu sein. Glauben heißt felsenfest überzeugt sein vom Herrn. Und da sind wir wieder so weit, wie ich schon gesagt habe. Der Glaube kommt auch, indem wir den Katechismus lesen, die Bibel lesen, auf das Wort Gottes hören. Ebenso einen Berg zu besteigen, wo wir auf Jesus schauen können, wo wir ihn anbeten können, wo wir auf ihn hören können, wo wir gute Lehre bekommen, wo wir sein Wort hören, wo der Glaube sich festigt. Glaube heißt also auch, zum Licht zu kommen. Es gibt noch einen Punkt, wie wir Licht werden können, also in die Liebe, in die Herrlichkeit Gottes schon auf Erden eintauchen können. So zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 12. Da heißt es, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auch das ist Licht, dass wir auf Jesus Christus schauen, ihm nachfolgen, sprich den Alltag so gestalten, in den Medien, in dem, was wir sprechen, was wir tun, welche Freunde wir haben, wie der Alltag so ausschaut, wie viel Zeit wir uns für Gott nehmen. Wenn da Christus der Herr ist und wir ihm auch nachfolgen in unserem Tun, dann erst gelingt es bewusst, in der Liebe Gottes zu bleiben. Schwestern und Brüder, vielleicht haben auch Sie Erfahrungen mit dem Licht der Liebe Gottes. Vielleicht können wir darüber noch kurz ins Gespräch kommen, indem wir noch kurz beim nächsten Lied nachdenken über das Licht der Liebe Gottes, das in uns leuchtet, das der Herr selbst ist.
Du Licht vom Lichte, du Abglanz des ewigen Vaters,
vom Licht der Liebe Gottes erleuchtet werden. Und das ist unser Thema heute in der Sendung Spiritualität am Festtag Verklärung des Herrn. Wir haben dazu gehört Gedanken von Pfarrvikar Rainer Hertheis aus Wemding. Das liegt im Bistum Eichstätt. Und ich möchte jetzt diese Frage, die Vikar Hertheis am Ende gestellt hat, noch einmal wiederholen. Vielleicht möchten Sie uns auch erzählen, wie Sie das Licht der Liebe Gottes erfahren haben in Ihrem Leben. Bestimmt haben viele von Ihnen das schon einmal erlebt. Vikar Hertheis, erstmal herzlichen Dank Ihnen für Ihre Gedanken zum Festverklärung des Herrn. Und wir haben verstanden, dass es darum geht, dass auch wir in das Licht dieser Verklärung gestellt werden, nicht nur als Zuschauer, sondern als solche, die weiter leuchten. Und ich habe mich da gefragt, ob das nicht oft so ist. Also eigentlich ist es ja Gott so, dass Gott in uns leuchten will und uns diesen Samen des Lichtes auch geschenkt hat durch das Sakrament der Taufe. Aber ich frage mich, ob wir uns dem Licht nicht oft in den Weg stellen und Schatten werfen, weil wir uns zu sehr in den Vordergrund stellen wollen.
Richtig. Wenn unser Auge eben auf uns gerichtet ist, hier, dann steht das Ich im Zentrum unseres Herzens und nicht Jesus Christus. Darum ist es so wichtig, regelmäßig dem Herrn im Tabernakel zu begegnen in der Anbetung, weil gemäß dem Katechismus befreit die eucharistische Anbetung von der Ich-Bezogenheit und von der Gebundenheit an weltliche Dinge. Darum ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen, auch auf die Bilder, die wir von ihm haben. Dann kommen wir vom Ich weg, dann kann dieser Jesus Christus und sein Licht, und Jesus ist die Liebe in Person, viel mehr in uns leuchten.
Eben in der Anbetung, da ist es ja oft so, dass die die Monstranz eben eine Sonnengestalt hat, eben uns eben dieses Licht vor Augen führen will, in das wir uns stellen können, dann eben in der Anbetung.
Es ist tatsächlich so, die Sonne ist eben ein Bild für uns. Wenn wir uns überlegen, wie schön es ist, in der Sonne zu sitzen, die Sonne mitzunehmen, sie anzuschauen, da ist ein großer Segen, uns das vorzustellen, wie die Sonne. Wir Menschen sind sinnliche Menschen, wir brauchen oft Bilder wie die Sonne, um dann einfach vorzustellen, jetzt werde ich so angestrahlt wie von einer Sonne, von der Liebe Gottes. Also wir Menschen brauchen das als praktische Vorstellung, um dann Jesus zu begegnen.
Ich denke da auch an einen Gedanken von der heiligen Theresia von Lisieux, der kleinen Therese. Die sagte einmal, dass der Witz darin besteht, dass eigentlich, sie bezeichnete sich als selbst als die kleine Null und Gott als die Eins, die Nummer Eins in ihrem Leben. Und da meinte sie, die Null, die hat überhaupt keine Kraft, wenn sie sich vor die Eins stellt. Aber wenn die Null sich hinter die Eins stellt, dann hat sie eine große Macht. Dann vermehrt sie sich unwahrscheinlich. Das ist ein sehr schönes Bild, dass wir uns eben hinter Jesus stellen und dann eben dadurch auch einen ganz anderen Wert nochmal bekommen.
Darum ist es eben gut, manchmal aus der Null rauszutreten, auf solche Berge zu gehen, mal weggehen von unserem Fernseher, von unserem Computer, von unserem Schreibtisch, von unserem Familienalltag, von der Hektik des Arbeitsplatzes, sich mal Zeit nehmen, herauszutreten, hinter die Eins zu stellen, auf solche Berge zu gehen, in ein Gotteshaus, an einen Wallfahrtsort, in einen Gebetskreis oder irgendwo dort, wo man gute Lehre hört, wo man anbeten kann. Es ist immer wieder mal gut, zur Eins hinzugehen, damit wir wirklich zur Zehn werden, um dann ganz leuchten zu können.
Es gibt sehr viele Hörer, die vielleicht ihre Räumlichkeiten nicht so gut verlassen können, weil sie entweder gehbehindert sind oder es aus anderen Gründen schwer haben. Kann man sich so einen Tabor auch bei sich zu Hause einrichten?
Also ich finde das sehr gut. Also ich weiß, als ich noch einen Sehrest hatte, da war mein Tabor das Bild des barmherzigen Jesus, das durch Schwester Faustina in den 1930er Jahren geoffenbart worden ist. Da habe ich so ein großes Bild aufgehängt und dann immer wieder in die Augen geschaut, mich vor das Bild hingestellt und ihn einfach angeschaut. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, wieder Kraft zu bekommen, in dieses Licht, seine Herrlichkeit einzutauchen. Jetzt mache ich es oft so, dass ich meine Arme oft an ein Kreuz hinhalte, wenn ich nicht mehr sehen darf und spüre einfach diesen Gekreuzigten als Abbild Gottes, um dann diese Kraft des Kreuzes, der Nachfolge Jesu Christi spüren zu können. Am besten ist aber, man schließt einfach die Augen und stellt sich Christus Jesus vor und hört in sich hinein. Auch da kann man einen sehr guten Tabor finden, weil es ja um das Licht der Liebe geht. Und die Liebe ist da eigentlich nicht sichtbar, sondern wird ins Herz geschenkt. Also man braucht bloß ein Eckerl im Hause, einen Fleck, wo man nicht abgelenkt wird von den Dingen des Alltags, denn dann wird das Auge finster und dunkel und nicht hell.
Aber danach ist es nach dieser Begegnung dann wieder gut zu wissen, dass Jesus uns dann wieder zurückschickt ins Tal der Begegnung mit den anderen Menschen.
Das ist das Nächste, weil wir sollen ja dann dem anderen dieses Licht bringen. Wir haben ja schon gehört, das Licht hat mit Liebe zu tun. Und eine Quelle ist es ja, wenn ich andere Menschen liebe, wenn ich andere Menschen beschenke, bin ich selbst der Beschenkte. Indem ich die Liebe Gottes weitergebe, muss sie ja durch mich hindurchfließen. Und was du dem Geringsten deiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Also wer selbst geliebt werden will, wer selbst die Liebe Gottes erfahren will, der muss ab und zu von seinem eigenen Tabor herabsteigen ins dunkle Tal des Leidens dieser Welt, um dort Menschen zu helfen, um dann dabei dem Licht der Liebe Gottes zu begegnen.
Das heißt, das sind diese beiden Bewegungen, die Liebe fließen lassen. Auf der einen Seite sich lieben lassen, das ist ja gar nicht so einfach für viele, eben dieses Stillwerden, sich selber aushalten, dass wir so geliebt sind, wie wir sind und nicht so, wie wir gerne wären. Genau, das heißt, diese Liebe Gottes einmal bei uns ankommen lassen, auch mit der ganzen Barmherzigkeit, die Gott da schenkt, und dann eben diese Liebe eben in dieser Barmherzigkeit dann auch wieder in sich auffüllen zu lassen, um sie dann wieder weiterzuschenken.
Das ist genau wie bei einer heiligen Messe. Da gibt es auch eine Aufwärtsbewegung und eine Abwärtsbewegung. Der Herr steigt herab auf den Altar in die Gestalt dieses kleinen Brotes und Wein hinein hier. Da kommt Gott herab, also wir empfangen seine Liebe. Und bei der heiligen Messe gibt es auch eine Aufwärtsbewegung, wo wir dann unser Anliegen mit auf den Altar legen. Und wenn der Priester Leib und Blut Christi hochhebt, dann wird das alles zu Gott erhoben und er verwandelt dann das alles. Die Engel tragen dann diese Dinge vor Gottes Thron, dass sie verwandelt werden. Also was wir empfangen, an Wallfahrtsorten, an Prozessionen, an feierlichen Messen, an Gebetskreisen, wenn wir eintauchen dürfen in die Liebe Gottes, wenn wir das dann weitergeben an andere Menschen, dann fließt dieser Kreislauf, dann sind wir echt geborgen im Licht der Liebe, dann stimmt die Auf- und Abwärtsbewegung, die wir brauchen, um ganz Liebe zu werden.
Ich sehe gerade, dass wir eine erste Hörerin haben aus Oberhausen, Frau Eppler. Vielleicht ganz kurz, Frau Bernadine Eppler, können Sie uns noch sagen, wie Sie die Liebe Gottes erfahren haben?
Ach Gott, ist einfach, ich muss einfach erst mal sagen, ich bin so nervös jetzt und ich möchte diesem Priester auch sehr, sehr danken, weil mir ist wieder gerade auch bewusst geworden, die Sehnsucht hat Gott uns allen schon ins Herz gelegt. Und ich habe so eine Sehnsucht zum Glauben, Hoffnung und Liebe. Und ich bete jeden Tag dafür. Und meine Erfahrung ist, dass Gott dieses Gebet immer mehr erhört. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich in die Schule Gottes gehen darf und ich immer wieder wachsen darf. Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass diese Worte, diese Vorträge mein Herz so weit öffnen. Ich bin total erfüllt und auch heute und jetzt wieder. Und ich bin dem Heiligen Geist so dankbar, dass ich jetzt die Sendung hören durfte. Und ich merke und ich finde immer nur die Bestätigung dafür, was alles Sie jetzt in diesem Vortrag gesagt haben. Und das stimmt. Und alles das habe ich selbst erlebt. Und ich erlebe diese Dinge, die Liebe Gottes in den Sakramenten. Und auch heute wieder. Die Sehnsucht nach der Heiligen Messe oder ich merke, dass nach der Heiligen Kommunion, dass ich ab und zu immer wieder plötzlich weinen muss. Es kommen Tränen in meinen Augen. Ich habe bei der Heiligen Beichte gemerkt, dass ich plötzlich anfing zu weinen. Und da spüre ich immer wieder, wo Gott wandeln will, helfen will. Er will ja nur heilen.
Ja,
und was ich jetzt gerade so auch empfehle.
Frau Eppler, die Sendezeit geht zu Ende. Aber ich danke ganz herzlich nochmal. Sie bestätigen ja das im Endeffekt, was Vikar Hertheis gesagt hatte. Die Sakramente sind ein Ort der Begegnung mit Gott, wie der Berg Tabor. Und ich fand es auch sehr schön, dass diese Sendung so etwas wie ein kleiner Tabor war, eine Begegnung mit Gott. Ganz herzlichen Dank, Kaplan Hertheis, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben an diesem Festtag. Danke alles. Ich bitte Sie gleich noch um Ihren Segen zum Abschluss. Noch ganz kurz der Hinweis, wenn Sie auf den Berg steigen wollen, buchstäblich und dort anbeten, können Sie auch nach Balderschwang kommen in die Anbetungsstunden, die dort immer wieder angeboten werden. Sie können sich beim Hörerservice melden und dort nachfragen. 08328 921 110 ist die Nummer des Hörerservices. Ich verabschiede mich. Gabi Fröhlich ist mein Name. Wünsche allen noch einen gesegneten Festtag und ans Ende stellen wir den Segen von Vikar Hertheis.
Gern geschehen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die mächtige Fürsprache der Mutter Gottes, die mit der Sonne begleitet ist und alle Engel und Heiligen, auch des heiligen Mose und Elia. Möge Gott der Dreifaltige alles Dunkle, Finstere, Böse, Verletzende von euch nehmen, euch davon befreien, euch heilen. Gott Vater mit dem Licht seiner Liebe segne euch. Jesus beschenke euch mit reichen Gnaden, auf dass auch ihr seine Herrlichkeit sehen dürft. Der Heilige Geist mit dem Licht seiner Liebe erfülle euch ganz und gar, auf dass auch seine Freude und seinen Friede immer in euch wohne. So möget ihr alle gesegnet sein im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.